Hallo, ich bin Uwe Wollen und ich freue mich, dass ihr da seid in meinem Podcast zusammen mit Mario lauscht. Ich bin SEO-Team-Leader und nebenbei Freelancer im Bereich SEO. Und ja, nach mittlerweile 10 Jahren im SEO weiß ich, dass eben nicht nur das Fachwissen über Erfolg und Misserfolg entscheidet, sondern es vielmehr darum geht, wie man seine Themen präsentiert und aufbereitet. Und wenn du also endlich mit deinem Unternehmen oder auch als Agentur mit SEO vorankommen willst, dann bleib dran, weil ich kann dir ein paar Tipps geben, wie du SEO wirklich zu Erfolg verhilfst.
OMT.
Wenn der SEO mir hilft, meine Ziele zu erreichen, sozusagen mal aus der anderen Perspektive betrachtet, dann habe ich da ein gesteigertes Interesse daran, dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen. Also das ist immer ein ganz schönes Geben und Nehmen. Da muss man eigentlich hinkommen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Uwe, schön, dass du da bist. Uwe, was genau ist für dich businessorientiertes SEO?
Ja, Mario, vielen Dank. Ja, bei meinem Thema, was ich heute mitgebracht habe, geht es vor allen Dingen darum, wirklich Einfluss im Unternehmen auszuüben. Das heißt, wir als SEOs verstehen wahrscheinlich relativ viel von dem fachlichen Blabla außenrum. Ja, also da gibt es natürlich bessere und schlechtere Agenturen oder auch Inhouse-Kollegen. Ich glaube aber am Ende ist das Niveau, was es mittlerweile im SEO gibt, sehr, sehr hoch. Das heißt, die Differenzierung zwischen verschiedenen Dienstleistern, aber auch Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen ist relativ gering. Und ich glaube halt, dass vor allen Dingen die Einflussnahme im Unternehmen wirklich einen Unterschied erzeugen kann. Das heißt, wie kann ich meine Stakeholder im Unternehmen davon überzeugen, wirklich mit SEO voranzugehen? Wie kann ich schneller werden im ganzen SEO-Prozess? Wie kann ich effizienter werden? Dazu habe ich halt so ein paar Tipps und Tricks rausgearbeitet, die mir einfach in den letzten paar Jahren meiner Agenturerfahrung gekommen sind. Und die würde ich heute, ganz gerne mit euch teilen.
Gibt es einen Grund, warum du dich so intensiv damit beschäftigst? Warum liegt dir das so am Herzen?
Ja, tatsächlich habe ich damit einige auch negative Erfahrungen machen dürfen. Also wer mal in einer Agentur gearbeitet hat, der wird sicherlich das Thema SEO-Audit in der Schublade kennen. Also man arbeitet ja auf mehrere Wochen an einem großen SEO-Audit. Stellt den vor und dann schaut man ja später nochmal auf die Kundenseite und es hat sich nichts geändert. Das ist, glaube ich, einer der frustrierendsten Momente, die man so erleben kann. Und wir haben einfach, oder ich habe einfach auch Stück für Stück versucht, das einfach zu ändern, indem ich gleich mitgebe, wie man die Themen umsetzen kann, die wir dann eben rausgefunden haben.
Ich habe bei meinem SEO-Seminar, wenn ich das gebe, bringe ich immer ein Beispiel eines Kunden, Ex-Kunden, muss ich sagen, Ex-Kunden, da haben wir auch ein Audit gemacht und da habe ich echt lange mit Strategie, ich glaube, ich habe 10 Tage daran gesessen. Also es war wirklich ein gut bezahlter Auftrag, wo du sagst, die wollten richtig eine geile Strategie hingestellt bekommen, damit sie richtig investieren können. Das ist jetzt 4,5 Jahre her und auf dieser Seite ist bis heute nicht passiert. Die kommen aus dem Gewerbe, wo es, also Bau, geht es um Fenster, also individuelle Fenster und die hatten damals schon die Auftragbücher voll und ich habe denen total auf die Schulter geklopft und habe gesagt, ey, cool, dass ihr diese Zeiten, wo es euch so gut geht, nutzt, um euch besser aufzustellen, am Ende ist nichts passiert. Ich kann das voll nachvollziehen und ja, ich denke, jeder, der schon ein paar Jährchen am Markt ist und hat diese Fälle schon das ein oder andere Mal gesehen. Welche Hindernisse tun sich für SEOs deiner Meinung nach im Unternehmenskontext auf?
Prinzipiell haben wir da mehrere Probleme. Ich kann jetzt nur mal von dem erzählen, was ich so sehe. Ja. Häufig ist es als erstes so, dass von SEO erstmal kein schneller Impact erwartbar ist. Ja. Das heißt, wir können wir häufig nur mit Annahmen reingehen und sagen, hey, wenn wir das ändern, könnte es sein, dass sich Folgendes zum Positiven entwickelt. Ja. Und wie lange wird das dauern? Ja, so 3 bis 6 Monate. Diese Geduld ist halt häufig in Unternehmen gar nicht da, weshalb da schon irgendwie erstmal so der erste Hemmschuh gegenüber SEO auch einfach da ist. Ne? Dann ist es doch auch häufig so, dass SEO im Unternehmen häufig auch gar nicht richtig verstanden wird. Also das sehen wir sehr, sehr häufig, dass wir erstmal sozusagen eine Grundlagenschulung machen müssen, um wirklich Verständnis für SEO zu schaffen, damit wir auch eine Sprache sprechen können. Also da, das ist so eines der weiteren Elemente. Ja, und wenn man es auch mit anderen Kanälen vergleicht, fehlt uns manchmal auch so ein bisschen die Nachweisbarkeit, ja. Ja, an. Also so ein SEA-Kollege oder Kollegin, die kann dann halt Richard und Invest, OAS etc. sprechen. Das können wir halt im Endeffekt nur sehr, sehr schwer, beziehungsweise möchte ich heute zeigen, wie das am Ende doch geht. Und des Weiteren, das ist doch auch häufig so, dass wir mit unseren Strategien im SEO bisher häufig sehr, sehr allein und abgekoppelt durchs Unternehmen geritten sind. Ja, also dann kommt sozusagen die Sitemap-Optimierung, PageSpeed, was auch immer. Wir haben aber zu selten darauf geschaut, was will das Gesamtunternehmen denn und wie können wir darauf einzahlen und somit vielleicht auch unsere Sichtbarkeit etc. zu erhöhen. Und ja, ich denke, das sind so die größten Probleme, dass einfach so dieses Verständnis und aber auch das Selbstverständnis nicht so richtig zum Unternehmen passen.
Das Thema Zeit will ich ganz kurz ansprechen. Also du hast als ersten Punkt gesagt, SEO dauert.
Ja.
Ich habe mit deinem Kollegen Darius keine wenigen Wochen her einen Podcast zum Thema Low-Hanging Fruits in der Suchmaschinenoptimierung aufgenommen. Das passt sehr gut. Deswegen packen wir den Podcast direkt mal in die Shownotes, wie man vielleicht seinen Kunden, beziehungsweise wenn man in-house ist, seinen Vorgesetzten mit einfachen oder guten Maßnahmen schon mal eine gewisse Frustration oder positiv genannt ein gewisses Grundverständnis mit an die Hand geben kann, weil man schnell Erfolge zeigen kann, um vielleicht diesen Punkt ein bisschen auszuhebeln. Vielleicht, ja, ist nicht ganz so einfach. Es kommt nur immer darauf an, wie lange ist die Seite schon am Markt und wie ist der Wettbewerb und so weiter, das ist schon klar. Aber ich sag mal, ich möchte gerade mal auf diese andere Folge verweisen da auch, dass wer Lust hat, sich da tiefer reinzudenken, kann sich das auch anhören. Wenn du jetzt vorankommen willst, dann, also ich bin immer so jemand, der predigt, setz dir richtige Ziele, setz dir vor allem Ziele, bevor du anfängst. Natürlich auch das Thema Monitoring. Wie siehst du das? Hast du da Tipps für? Beziehungsweise aus deiner täglichen Arbeit, wie gehst du damit um?
Ja, tatsächlich eine der wichtigsten Fragen meines Erachtens. Ne? Also man kann am Ende tun und machen, was man will, wenn man kein Ziel hat, auf das man hinsteuert, wird man nie ankommen. Und das ist irgendwie dann am Ende, kann man dann auch keine wirklichen Erfolge feiern. Ja? Dementsprechend ist so wirklich die erste Frage, die ich mittlerweile auch bei Kunden-Onboarding-Calls stelle. Wie lautet eure Unternehmensstrategie, wie lautet eure Unternehmensziele? Vielleicht dann auch runtergebrochen, wie lautet eure Marketing-Ziele und Strategien? Das ist einfach super wichtig zu wissen, damit wir eben uns daran ausrichten können. Wenn es möglich ist, vielleicht können wir sie auch noch ein bisschen verändern und ein bisschen feintunen, aber am Ende müssen wir als SEOs damit kohärent werden. Wir müssen irgendwie anschließen können, damit wir einfach auch eine Akzeptanz im Unternehmen erfahren. Da kommt es halt hinzu, dass wir zusätzlich eigentlich auch die richtigen KPIs damit reinnehmen sollten. Ja, also während wir dann häufig ja irgendwie von Sichtbarkeitssteigerung, Traffic and Frequency oder sowas sprechen, ist das vielleicht C-Level-Kollegen gar nicht so spannend. Wir sprechen dann halt eher von Umsatz da, ja? Und irgendwie können wir das im Zweifel auch. Wir haben die Daten eigentlich da, müssen das dann nur umsetzen. Ja? Also auch die richtigen KPIs zu nennen, ist eines der Punkte. Und was für mich halt auch wichtig ist, oder ein so Quick-Tipp am Ende, schaut halt auch mal, was eure Ansprechpartner in den Unternehmen oder eure Vorgesetzten, wenn ihr im Unternehmen selber für Ziele haben. Könnt ihr vielleicht sozusagen helfen, diesen Personen, das ist dann wirklich auch im People-Business an der Stelle, diesen Personen helfen, ihre Ziele zu erreichen, die sich selbst gesteckt haben, damit sie vorankommen, weil das natürlich am Ende auch immer ein ganz guter Trigger ist. Wenn der SEO mir hilft, meine Ziele zu erreichen, sozusagen mal aus der anderen Perspektive betrachtet, dann habe ich ja ein gesteigertes Interesse daran, ihnen zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Also das ist immer ein ganz schönes Geben und Nehmen. Da muss man eigentlich hinkommen, dass man weiß, okay, was sind die Unternehmensziele, sind die Ziele in den Stufen über mir, um da richtig anzudocken.
Ganz wichtiger Punkt, dass man halt auch die Ziele der anderen wirklich kennt. Gell? Also du hast ja eben gesagt, mal sich informieren und so weiter. Du bist jetzt selbst in der Agentur tätig bei DEP. Als ich noch operativ für die Agentur zuständig war bei uns, habe ich auch immer gesagt, Leute, wer ist am Ende der Entscheider? Wer ist derjenige, der euch hilft, den Entscheider zu überzeugen? Und welche Ziele verfolgen diese beiden Personen? Und können wir da vielleicht Ziele miteinander matchen? Und wenn die nicht komplett gegen jedes logische Denken eines Beraters oder Unternehmers in meinem Fall auch entgegenstehen, dann sollte man versuchen, die auf jeden Fall mit ein zu priorisieren. Vielleicht sogar nach ganz oben, einfach um die Leute auch zu überzeugen, alles andere machen zu dürfen. Das ist dasselbe wie bei den Low-Hanging Fruits, dass man sagt, ich mache mal ein paar Low-Hanging Fruits, damit man die ersten Erfolge sieht, damit der Chef vielleicht sagt, okay, das scheint ja ganz gut zu funktionieren, wir nehmen ein bisschen mehr Budget in die Hand. Genauso ist es ja, ich finde das immer ganz spannend, ich weiß nicht, ob du da auch Erfahrung mit hast, aber ich tippe mal ja, wenn du ja eher auch für größere Unternehmen arbeitest mit Debt. Wenn du zum Beispiel einen Inhouse-Mitarbeiter hast, der für dich verantwortlich ist, also der macht die Agentursteuerung, ist dein Ansprechpartner und der hat auch Ziele. Also sprich, die mit seinem Gehalt gekoppelt sind. Jetzt hat er natürlich verschiedene Performance-Kanäle und hat vielleicht SEO. Da ist SEO für ihn immer sehr schlecht, weil Performance-Kanäle, die funktionieren meistens ein Ticken schneller, meistens, nicht immer, meistens ein Ticken schneller, zahlen natürlich dann auch direkt auf sein Gehalt ein. Plus, SEO nimmt ihm Budget weg von seinem Budget und die Ergebnisse kommen erst später. Da ist ja die Überzeugung, wenn du Pech hast, deutlich schwieriger überhaupt für SEO zu plädieren. Wenn du ihn dann dazu bekommst, dann solltest du unbedingt wissen, was für ihn wichtig ist, weil sonst ist er ja nicht mehr auf deiner Seite.
Ja, also ich sag mal, die Situation, dass man Entscheidungsträger hat, die beide Suchmaschinenkanäle beispielsweise betreuen, ist ja leider gar nicht mal so häufig. Ja, also dass es da auch viele gemeinsame Ziele gibt, das ist ja das nächste Problem, was damit einhergeht. Häufig sind das ja auch noch an verschiedene Abteilungen. Wenn es dann doch den glücklichen Fall gibt, dass diese Abteilungen in einer liegen, dann ist es doch so, dass man wahrscheinlich auch mit einem gewissen Split einfach rechnen kann. Ne? Also ein langfristiges Investment würde ich als langfristiges Investment bezeichnen. Und ich würde auch im Sinne einer Investitionsstrategie auf dem Devisenmarkt wahrscheinlich manche Dinge eher langfristig sicher anlegen, während ich bei manchen vielleicht auch eher auf kurzfristigen Erfolg ziele und so ein bisschen die Risiken verteilt. Ja? Und ich glaube, wenn man eben nicht in SEO investiert, wird man halt langfristig eben auch auf den hohen Kosten, die durch SEA entstehen, sitzen bleiben. Das heißt, ich denke, auch für den Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin dann vor Ort, ist halt einfach viel zu kurzfristig, wenn ich mich nur auf bezahlte Klicks bald einlasse. Ja. Wenn man natürlich nur ein Jahr da bleiben will in einem Unternehmen, dann macht es vielleicht keinen Sinn, auf SEO zu setzen.
Ja. In deinem Vortrag damals bei meinem OMT, da ging es ja um das Thema, da hattest du 7 Tipps dabei. Jetzt haben wir ja gesagt im Vorgespräch, dass wir das ein bisschen anders aufteilen wollen, aber du hast mehr Tipps mitgebracht. Bis jetzt haben wir über Ziele gesprochen. Was für Tipps hast du noch für uns?
Ja, ganz wichtig ist für mich eben neben den Zielen und diese eben ja an das Unternehmensziel zu koppeln, dass man eben auch ja so eine Beweisführung herstellt. Also da gibt es eigentlich 2 Tools. Das eine hast du gerade schon genannt, sozusagen das Thema No-Hanging Fruits. Ich habe es auch mal sowas wie Referenz-Cases genannt. Das heißt, man koppelt sich für ein großes Projekt kleinere Projekte aus, mit denen man schon Erfolge erzielen kann. Das heißt, ich sehe, alle meine Kategorie-Seiten auf einer Shop-Seite sind total Mist und ich möchte gerne diese überarbeiten. Ja, und das sind dann vielleicht 300 Landingpages, wo die Texte überarbeitet werden müssen, wo interne Verlinkungen angepasst werden und so weiter und so fort. Das kann dann schnell mal in die Hunderttausende gehen, wenn ich das kalkuliere. Wenn ich aber dann sage, okay, ich mache das erstmal für ein kleines Set von URLs, nehme 10, 20 URLs aus einem Themenbereich raus und ob optimiere die, dann ist das Budget erstmal viel, viel kleiner und ich kann halt hier schon mal eben Ergebnisse zeigen, die mich dann befähigen, für das Tourismusprojekt einfach auch den Zuschlag zu bekommen. Das heißt wirklich Dinge unterbrechen oder Dinge einfach auch mal vor Ort testen. AB-Tests bieten sich manchmal auch an, um Sachen zu validieren, wenn ich zum Beispiel eine neue Navigation haben möchte und sage, okay, ich glaube, die Zerstörung meiner internen Verlinkung, das ist schwer nachweisbar, aber das Gegenargument kann ich ja widerlegen. Was dann häufig kommt, ja, die Nutzer wollen das aber nicht so, beispielsweise, dann mache ich halt mal ein Testing, teste das vorab und gehe halt mit quasi diesem Beweis dann in die Diskussion. Und so habe ich dann halt einfach schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich habe Ergebnisse gezeigt und kann mich eben für größere Aufgaben eben empfehlen. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema wäre halt das Thema Business Case. Also da habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viel Fokus aufgelegt, wirklich herauszufinden, wie man beispielsweise ganz gut SEO-Erfolge forecasten kann, wie man sie ja im Vorhinein messbar machen kann. Ich kann da gerne mal drauf eingehen. Also soll ich mal ein bisschen erläutern, wie man das so schrittweise machen würde, beispielsweise, oder?
Ja, fände ich sehr cool, weil also gerade dieses Thema Business Case, ich meine, wie oft wird jemand gefragt, egal ob Inhouse oder als Agentur, wenn ich jetzt das Geld in sie investiere, was kommt denn da zurück? Ja, und dann stehen ja viele SEOs da und machen hier, das kommt drauf an oder keine Ahnung, genau prognostizieren kann man das nicht. Natürlich, die Rechnung, die du jetzt aufstellst, die wird auch nicht zu 100% genauso kommen, wie du sie angibst, aber zumindest hat man Richtwerte. Und mich würde sehr interessieren, wie du es machst und ich denke, wir haben einige Hörer, die das auch interessant finden.
Ja, absolut. Also wirklich sehr, sehr wichtig und ich kann auch sagen, dass die Anwendung von Business Cases, wie auch immer man sie ausgestaltet, am Ende wirklich Erfolge bringt. Also das sehe ich in meiner täglichen Arbeit da, wo wir mit den Business Cases reingehen, schaffen wir höhere Überzeugungsraten, würde ich etwa sagen. Also Themen, die dann auch lange sozusagen auf der Wartebank standen, werden dann plötzlich angeschoben, weil halt ein Wert dahinter steht, weil eine Eurozahl dahinter. Leider, der einfachste Start ist halt irgendwie, also ich kann kann jetzt mal ein Beispiel machen. Man kann aber natürlich verschieden auch starten mit einer Keyword-Recherche. Ich meine, häufig liegen die Potenziale irgendwie in einer Keyword-Recherche, in dem Aufbau, in der Skalierung von Content oder auch in der Optimierung von Contents. Da, deswegen ist das vielleicht bald das nächste Beispiel. Genau, also wenn ich da jetzt einfach mal reingehe und meine Keyword-Recherche, die ich für Kunden XY oder mein eigenes Unternehmen durchgeführt habe, hochrechne und sage, okay, ich habe mit dieser Maßnahme ziele ich auf ein Gesamtsuchvolumen von, lass es 8,5 Millionen sein, welche ich jährlich erreichen kann. 8,5 jährlich, das ist wichtig, dass man, wir rechnen häufig in monatlichen Zahlen als SEOs, weil die Suchvolumen-Tools uns das immer so geben. In Unternehmen wird eigentlich aber immer in Jahreszahlen gesprochen. Also es wird werden Jahresziele ausgegeben und so weiter. Deswegen muss man auf jeden Fall auf diese monatlichen Suchvolumen immer mal 12 nehmen, um da eine passende Zahl eben aufzubekommen und sich mit anderen messen zu können. So, jetzt habe ich so ein Gesamtsuchvolumen meiner Maßnahme. In einem Shop beispielsweise möchte ich Kategorien aufbauen, die halt eben insgesamt 8 Millionen Suchvolumen tragen. Dann kann ich eben hingehen und als nächsten Schritt beispielsweise mir durchschnittliche Klickraten für Positionen ziehen. Also das ist jetzt sozusagen erstmal die Datenaggregation. Ja. Das heißt, ich kann entweder mit Marktstudien hingehen. Ja, es gibt mittlerweile relativ viele gute Marktstudien, sei es von SEMrush und so weiter und so fort. Da gibt es diverse CTR-Studien auch für Branchen. Noch besser ist es allerdings, wenn man in seine eigenen CTRs schaut, ja, und wirklich guckt, okay, wenn ich auf Position XY mit einem transaktionalen non-branded Keyword ranke, welche Klickrate habe ich dann? Und wenn ich einen gewissen Traffic-Research habe, sind die Klickraten am Ende auf der Aussage. Das heißt, ich bilde mir so eine Matrix mit den Klickraten von Position 1 bis 10, ja, um einfach den Suchvolumenwert im nächsten Schritt quasi runterzurechnen. Ja, also ich kann ja nicht mit dem Suchvolumen rechnen, sondern ich muss ja mit einer Klickrate multiplizieren, um wirklich den Traffic-Wert zu bekommen. Und da gehe ich dann meistens hin, sozusagen mit dem nächsten Schritt und sage, okay, ich multipliziere dieses Gesamtsuchvolumen eben mit den Klickraten von Position 3, 5 und 7 beispielsweise, weil das so relativ gut erreichbare Zahlen sind, und baue mir so drei Szenarien. Das heißt, Szenario 1, ein konservatives Szenario ist, ich erreiche im Schnitt mit allen Keywords Position 7. Ja, das kann da einmal Position 3 sein und einmal Position 10, aber im Schnitt Position 7. Dann habe ich halt eben X Traffic. Bei 8,5 Millionen wären das dann beispielsweise 50.000. Oder im optimistischen Szenario, beispielsweise Position 3 im Schnitt, erreiche ich dann halt eben schon 220.000 Personen. Also so habe ich schon den ersten Traffic-Forecast gemacht. Wenn ich dann jetzt auch noch Unternehmenswerte habe, sowas wie Conversion Rates und Average Order Value, wenn es beispielsweise ein Shop ist, oder auch der Wert eines Leads, dann kann ich das Ganze eben relativ einfach sozusagen umrechnen in einen Umsatz. Ne? Also ich kann dann wirklich einfach den Traffic mal die Conversion Rate mal den Average Order Value rechnen und habe halt eben auch so einen prognostizierten Umsatz. Das ist allerdings jetzt erstmal nur der Umsatz, und ich finde immer noch ganz, ganz wichtig, dass man jetzt sozusagen die Kosten daneben legt. Ne? Also da trennt sich auch für mich die Spreu vom Weizen, weil ehrlicherweise können wir nicht nur von dem ausgehen, was wir reinbekommen, sondern müssen ja auch ehrlich mitteilen, was wir dafür investieren müssen. Und da gilt es halt wirklich sehr, sehr gut vorab, einfach sich ein Scoping zu erstellen und zu sagen, okay, das und das wird mich die Maßnahme kosten. Wenn ich jetzt externer bin, eine Agentur oder eine externe Agentur dafür beauftragen, dann ist es relativ einfach, da kriege ich ein Angebot dafür und da kriege ich das in Stundensätzen bemessen. Wenn ich jetzt in-house arbeite, ist das natürlich immer etwas schwierig, und da gibt es sowas wie Stundensätze üblicherweise ja nicht. Dann würde ich jetzt einfach auch hingehen und sagen, okay, was sind typische Agenturstundensätze, und rechne das dann sozusagen mit den gestätzten Stunden hoch. Was würde es nicht kosten, wenn ich es auslage? Ja, und so kommt man halt eben an die Kosten. Genau, das ist natürlich der einfachste Schritt. Subtrahiere ich jetzt eben von dem Umsatz und habe dann sozusagen den möglichen Gewinn, der dann am Ende daraus kommt. Jetzt könnte man noch eine Sache on top machen. Und zwar, man könnte jetzt auch mal eben ausrechnen, die meisten Suchvolumen-Tools geben einem das ja auch raus, wie hoch die Klickpreise auf den Keywords sind. Und sich dann nochmal errechnen, okay, wie viel Search Ads Budget ich eigentlich einspare, indem ich diese Keywords da targete. Ja, also da könnte ich dann auch nochmal eine Hochrechnung starten und sagen, okay, ja, ein paar hunderttausend Klickkosten habe ich mir jetzt eben auch mit dieser Maßnahme. Ja, und so habe ich eben zwei Argumente. Ich habe einen Gewinn, eine Kostenreduktion im Bereich SEA, die dann am Ende helfen können, die Maßnahmen umzusetzen. Und eigentlich, wenn man sich mal so ein Template gebaut hat, ich kann das auch gerne im Nachgang mal mit verlinken. Ich habe da so ein Beispiel-Template. Ist es eigentlich nur noch ein Ausfüllen von Suchvolumina und Conversion Rates und so kann man sich relativ schnell seine Business Cases zusammenbauen, was mir im Alltag sehr, sehr viel hilft.
Spannend. Ja, du, ich finde das total cool, wenn man diese Cases rechnet. Vor allem, ich meine, dann gibt es ja auch noch Möglichkeiten, zum Beispiel Sistrix hat ja eine Studie über Klickwahrscheinlichkeiten rausgegeben, dass man auch guckt, okay, welche Position habe ich? Also auch alleine nicht nur, ob ich es überhaupt mache, sondern auch investiere ich in Sachen Veredelung. Also keine Ahnung, habe ich Position 12? Was bringt es mir denn auf Seite 1 zu kommen? Wie viel? Oder ich bin auf Position 6. Macht es jetzt für mich? Ich glaube, du hast eben von Durchschnittsposition 7 gesprochen. Was für einen Impact habe ich denn, wenn ich das nochmal 2 oder 3 Positionen nach vorne schiebe? Ich meine, das zu prognostizieren ist nicht immer so einfach, aber macht ein Veredelungsprozess nochmal Sinn, wenn ich den über 100 verschiedene Content-Dokumente zum Beispiel lege? Ich weiß, am Ende klappt es bei 60 und bei 40 nicht, aber ich nehme dann den Durchschnittswert und weiß einfach, wenn ich durchschnittlich 2 Positionen höher komme, habe ich halt so und so viele Besucher mehr, kann das wieder runterrechnen auf Kosten. Total spannend, meiner Meinung nach, sowas zu hinterlegen. Klar, wenn man am Ende sagt, wenn der Chef dann sagt, okay, lass uns das mal ausprobieren mit 3 Artikeln, ja, dann kann das halt auch bei 2 in die Hose gehen, weil aus der Wettbewerb auch drauf reagiert oder weil es einfach nicht funktioniert, warum auch immer. Und auf einmal hat man natürlich auch genau den gegenteiligen Effekt, dass es nämlich keinen Anklang findet. Aber wenn man dann eine gewisse Grundmenge hinbekommt, sodass die Wahrscheinlichkeit auch klar wiedergespiegelt wird von dem, was man da tut, oder die Erfahrung wiedergespiegelt wird, die du oder ich oder wer auch immer in seinem SEO-Leben gemacht hat, dann funktioniert das halt. Und dann ist es, wie du gesagt hast, mit einem coolen Business Case und die Zahlen, dann ist auch jemand bereit, mal das Portemonnaie aufzumachen oder die Zeit zu opfern oder nenn es, wie du willst, sowas auch auszuprobieren. Finde ich total cool.
Ganz kurz auch dazu noch, also wichtig ist dann halt auch, dass man eben die Voraussetzung vorher klar setzt, ja, also dass man sagt, okay, hey, wenn wir das machen und wenn wir diese Zahlen erreichen wollen, müssen wir wenigstens 20 Contents veröffentlichen, die entsprechend eine gewisse Länge haben, SEO-Briefing hinterlegt sind, die verlinkt sind, ja, also wenn die dann irgendwie im Archiv verschwinden und irgendwie ich 20 Contents anlege, bringt mir das auch nicht. Das heißt, die Voraussetzung muss man dann gleich mitgeben, weil sonst steht man natürlich am Ende da und sagt, ja, was ja deine 20 Contents produziert, aber der hat halt keiner gesehen, dann bringt das ja auch am Ende nichts.
Wir haben noch weitere Bereiche. Ich glaube, wenn ich mich korrekt erinnere, hatten wir noch das Thema Stakeholder und Kommunikation. Mit was wollen wir anfangen?
Ja, also im Endeffekt spielt das natürlich zusammen, ne? Die Stakeholder und die Kommunikation, da das dann natürlich ein gemeinsames Feld ist, wie ich behaupten würde. Ich finde, ich würde gerne mal mit dem Gliederungspunkt Stakeholder starten. Also da habe ich mir eben auch 2 Tipps quasi ausgesucht. Für mich eine der größten Erkenntnisse so über meine Zeit, das hatte ich auch eingangs mit den größten Problemen der SEOs identifiziert. Also SEOs stehen ja häufig alleine da, so hatte ich es mal formuliert, weil sie irgendwie in der stillen Kämmerlaune irgendwelche nötigen Sachen machen. Das muss aber eben nicht so bleiben. Ja. Also häufig ist es doch so, mein lieber Freund Stefan Zisch hat immer wieder für City Hausmeister der Website. Also wir haben irgendwie mit allen Leuten zu tun, jeder kennt uns doch am Ende und wir haben doch auch mit allen Bereichen Schnittstellen und das müssen wir halt viel, viel mehr nutzen und uns dann irgendwie, ja, so Arbeitsgruppen bilden. Aber das ist für mich irgendwie so ein wichtiges Thema. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise den Ratgeberbereich einer Website ausbauen will, dann spreche ich halt mal mit dem Content-Team, dann spreche ich mal mit dem Legal-Team, was vielleicht Bedenken hat auf der rechtlichen Haltbarkeit der alten Inhalte beispielsweise. Dann spreche ich mal mit einem UX-Team, welche vielleicht auch ein Interesse daran haben, nochmal mehr Inhalte oder andere Inhalte zu führen. Also wichtig ist, glaube ich, wirklich immer sein eigenes Thema, das SEO-Thema, rauszuheben aus dieser SEO-Bubble und auf ein übergreifendes Level zu heben und wirklich zu sagen, okay, wir können hier für die Nutzer etwas tun, wir können hier für unsere rechtlichen Begebenheiten etwas Positives tun und so quasi auch mit diesem gemeinsamen Team bilden, was dann am Ende auch im Unternehmen natürlich mehr gehört findet, als wenn ich als SEO alleine da stehe und sage, das ist für SEO. Es ist doch viel sinnvoller, das am Ende ein bisschen größer zu fassen und ein Projekt posten.
Und ja.
Genau, das ist so das eine, Entschuldigung. Genau, das andere Thema, was ich immer ganz, ganz wichtig finde bei den Stakeholdern, ist es eben seine Themen, also ne, sei es, ob man sie jetzt wirklich alleine trägt oder auch gerne eben zusammen, so wie ich es gerade beschrieben habe, dass man die vorab abstimmt. Also wie der liebe Tom Richlow oder so heißt er, der den SEO-MBA macht. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand davon gehört hat. Schaut euch das mal an, das ist wirklich zeitgenau auf das Thema des heutigen Vortrags, ein SEO-MBA. Ich finde es so
Wie heißt es? SEO-NDA.
MBA. Genau, also da gerne mal einschauen. Also das ist einfach eine gute Empfehlung. Ich hoffe, darfst du für Werbung machen, ja, weil das wirklich
ein Problem
stark ist. Genau, der hat das Pre-Winding gemacht. Und das, da geht es einfach darum, wirklich nochmal zu schauen, okay, mit meinem Thema erstmal beispielsweise mit meinen Vorgesetzten einzuchecken, diesen zu überzeugen, sich Feedback einzuholen, vielleicht auch sein Thema dann nochmal anzupassen oder sein Projekt, was man sich ausgedacht hat. Und sozusagen dann zusammen mit dem direkten Vorgesetzten dann zu dessen Vorgesetzten zu gehen und was da wiederum abzustimmen. Und so immer wieder eine Stufe hochzugehen, anstatt in dem großen Pitch-Termin, welcher einmal im Jahr stattfindet, das Thema so aus der Kalten heraus sozusagen zu bringen. Dann doch lieber ein paar Mal, weil sie vorher mit unterschiedlichen Stakeholdern sprechen, sich deren Inputs einholen, aber auch das Go, sodass sie dann am Ende, wenn es um die endgültige Entscheidung geht, dahinter stehen und sagen können, ey, das Thema, da stehen wir hinter, da wollen wir mitgehen. Dann ist der Weg sozusagen deutlich kürzer, wenn ich einfach diese Vorabstimmung mit diversen Stakeholdern.
Und das Thema Kommunikation, ich meine, das spielt ineinander, das habe ich mitbekommen. Aber du hast jetzt hier noch, ich erinnere mich dumpf daran, dass wir da über das Thema Sprache gesprochen haben. Ich habe den Vortrag ja gesehen. Ja, das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Ich fand den total spannend. Die Zeit rennt ja, aber ich weiß, dass ich da sehr viele Dinge gesehen habe, die mich halt auch betreffen. Das war ja der Grund, warum ich dich gefragt habe, lass uns den Podcast dazu aufnehmen. Ich glaube, dass das Thema einfach viel mehr Leute interessiert, als die bei uns auf der Konferenz waren. Hast du dazu noch was?
Ja, genau, absolut. Also beim Thema Kommunikation gibt es halt eigentlich zwei Haupttipps, die ich so habe. Das eine ist wirklich die richtige Sprache sprechen. Ich meine, das fällt uns halt echt so schwer und es ist super simpel, dieser Tipp, aber ich sehe es halt noch so häufig, dass in größeren Stakeholder-Runden dann auch wirklich von Sichtbarkeitssteigerungen, Core Web Vitals und so weiter gesprochen wird. Das kann man machen, wenn man mit SEO spricht, wenn man mit der Agentur spricht oder auf der OMT-Konferenz. Sinnvoller in den Runden ist es dann aber sicherlich eher eben sowas wie Umsatzwachstum oder Gewinnsteigerung, mehr Leads zu sagen oder auch statt Callback Vitals einfach schnellere Ladezeit. Ja, also das sind dann wirklich so einfache Tricks, aber die helfen dann schon, das Ganze wirklich einfach mal greifbar auch für andere Stakeholder zu machen. Das andere Thema ist so ein bisschen, dass jede Person, die mit im Raum sitzt, wenn ich über Themen spreche, auch seine eigenen Fragen bringt. Und wenn ich weiß, wer über meine Themen entscheidet, das sagst du auch am Anfang, muss wissen, wer entscheidet über die Themen am Ende, dann sollte ich versuchen, am Anfang die Frage schon von diesen Stakeholdern ihnen zu beantworten. Ja, also gleich mitzubringen, wenn der CFO mit drin sitzt, wie viel Umsatzerwartung das ganze Projekt hat, also ein Business Case vielleicht. Wenn der CTO mit drin sitzt, muss ich halt wissen, wie viele Ressourcen wird ihnen das kosten, wenn wir das jetzt umsetzen, weil das wird seine erste Frage sein. Und so weiter und so fort. Wenn der Brand Manager drin sitzt, sollte ich vielleicht auch noch was für den Petto haben und sagen, hey, schau mal, wir können auch noch die Brand Awareness steigern mit unserem Maßnahmen. Also wirklich versuchen, auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen, ihre Themen mit einfließen zu lassen, weil so tun sich halt einfach herabholt und am Ende haben wir das ja alles mit drin. Das ist ja nicht so das Lügen, sondern die Themen sind häufig mit dabei und wir sprechen es noch nicht auf. Und das steht uns dann manchmal doch auch im Wege.
Also ganz viele ganz tolle Punkte. Ich konnte mich nicht mehr an alle erinnern, aber ich wusste noch, dass ich unbedingt dieses Thema ja im Podcast haben wollte. Für mich ist, das habe ich mich im Vortrag schon gefragt, ohne das kritisieren zu wollen, nicht falsch verstehen, Uwe, das Thema Kommunikation, habe ich im Gefühl, ist immer das größte Problem von allen. Also ich meine, du hast ja keine Priorisierung reingegeben, ja? Wenn ich priorisieren würde bei diesen Punkten, die du mitgegeben hast, ist für mich immer Kommunikation das A und O. Also ich merke das ja auch, das wirst du aus der Agentur auch kennen. Das Thema Kommunikation bringt immer das größte Problem. Einer will etwas, kommuniziert es falsch und auf einmal fühlen sich 5 Leute auf den Schlips getreten oder können ihre Arbeit nicht richtig machen oder was auch immer.
Ganz klar.
Ich würde das jetzt gerne mit dir vielleicht ein bisschen priorisieren. Also ja, Kommunikation, Thema Strategie, das war dein erster Punkt, ist natürlich auch super wichtig und ohne das eine, ohne das andere ist halt auch schwierig. Aber vielleicht anders gesagt, wo siehst du denn so eine Priorisierung in der Herangehensweise? Also wenn du jetzt einen Neukunden hast, was sind die Punkte, wie arbeitest du die nacheinander ab?
Ja, arbeite ich das nacheinander ab.
Schwierig,
ja? Tatsächlich, ja, schwierig, aber eigentlich auch relativ klar. Also ich glaube tatsächlich so die beiden Punkte, die du benannt hast, sind am Anfang an wichtig. Strategie und Kommunikation. Also bevor ich irgendwie mit Kunden spreche, informiere ich mich erstmal darüber, mit wem ich spreche. Ja, also das ist sozusagen, sei es bei einem Sales Call, bei einem Pitch oder was auch immer, informiere ich mich erstmal, wer sitzt denn da. Also der Fall ist da, mache ich schon die ersten Schritte sozusagen auch in der Kommunikation, dann zu wissen, okay, was muss ich ansprechen? Wie kann ich mit den Leuten sprechen? Muss ich sie duzen? Muss ich sie sitzen? Das sind ja auch schon so einfache Fragen, die man sich da stellen muss. Das heißt, das ist sozusagen das Wichtigste. Und wenn ich dann sozusagen mit den Leuten spreche, dann frage ich wirklich gleich ab, okay, was ist eure Strategie? Was sind eure Ziele? Wo wollt ihr hin? Ich glaube halt, dass das am Ende auch, ja, ich einen guten Eindruck macht, wo man eben auch zeigt, hey, ich will euch helfen, eure Ziele zu erreichen. Ich will nicht SEO machen, um das SEO zu spielen, sondern ich will wissen, wo wollt ihr hin? Und es kommt auch ab und zu vor, also die Fälle haben wir eben auch schon gehabt, dass wir da sagen, okay, für eure Ziele macht hier keinen Sinn. Sucht euch jemand anderen oder macht erstmal ein bisschen Brand Activation und da pusht in der Thema. Es gibt gar keinen Search Demand beispielsweise für eure Themen. Also in dem Moment können wir noch gar nichts machen. Und dann geben wir das auch wieder zurück. Also da wirklich nochmal der Fokus auf, wo wollt ihr hin? Was sind eure Ziele? Und können wir als CEOs überhaupt dazu beitragen? Ganz, ganz wichtig auch vorab, sozusagen zu erfahren. Wenn ich dann sozusagen diese erste Hürde genommen habe, mir eine Strategie gebaut habe und alles, wo wir hin wollen, dann kann ich natürlich auch viel gehen zu sagen, okay, so und so setzen wir das um, das und das wird jetzt nicht kosten. Aber ich glaube, das ist die erste Hürde, die wir nehmen müssen, die ist eher so auf der menschlichen, auf der kommunikativen Ebene, viel mehr denn als auf der faktischen Zahlenebene.
Am Ende spielt alles irgendwo miteinander, ineinander rein, aber ich fand es gut, wie du es jetzt gerade zum Ende aufgelöst hast, weil das ist für mich, ich habe es ja vorher auch schon gesagt, sind so die wichtigen Punkte. Wenn das nicht funktioniert, dann kriege ich gar nicht die Chance, vielleicht irgendeine Beweisbüro zu starten. Deswegen finde ich es sehr cool, ein cooler Abschluss. Lieber Uwe, coole Tipps. Hat Spaß gemacht für diejenigen, die Bock haben, den Vortrag zu sehen. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. Das war ja ein Konferenzvortrag, kein Webinar. Ja, der ist käuflich erwerbbar. Ich glaube, die kann man auch einzeln kaufen. Da müsst ihr mich anschreiben. Wer Bock hat, diesen Vortrag zu sehen, muss ich raussuchen, kann gerne mich anschreiben unter info@omt.de. Das kommt dann auch bei mir raus. Und dann muss ich mal gucken. Ich glaube, kostenfrei darf ich die nicht rausgeben, aber es lohnt sich. Ich sage mal, wenn ein Tipp dabei ist, den man umsetzen kann, jetzt aber hier kein Pitch machen. Ich glaube, nur ein einzelner Vortrag kostet was. Also es ist echt überschaubar. Wer da Bock drauf hat, wie gesagt, schreibt mich an. Uwe, vielen lieben Dank für deinen Input und schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ja, wir werden uns nächstes Jahr, so wie in den letzten Wochen, öfter über diesen Weg laufen, tippe ich.
Ganz bestimmt, Mario. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und wir sehen und hören.
Liebe Grüße an die Kollegen.
Danke. Ciao.
Bis dann. Zum Abschluss der Folge mit Uwe auch heute nochmal der Hinweis auf unsere Tool-Konferenz unter omt.de/tool-konferenz. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Findet ihr unsere Tool-Konferenz, die am 2. März stattfindet. Der Eintritt ist kostenfrei. Sie findet rein online statt und es werden euch 21 Vortragslots geboten rund um das Thema Tools. Das können Tool-Vorstellungen sein, das können aber auch Vorträge in Sachen Expertise der Tool-Anbieter zu ihrem Bereich sein oder wir haben auch eine Panel-Diskussion vorbereitet. Diverse unterschiedliche Content-Formate, die euch definitiv alle weiterbringen werden. Es ist kostenfrei, meldet euch jetzt an. Ich freue mich auf euch.